Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Wir haben uns überlegt, wie Sie vielleicht ab jetzt und fortfolgend auch in 2025 Ihr Geld in Aktien anlegen können und wollen Ihnen da mal ein paar Ideen von unserer Seite mitgeben. Die erste, die wir mitbringen, ist Coinbase. Kurze Frage an Sie. Wie viele Bitcoins wird es je auf der Welt geben? 21 Millionen. Und das ist falsch. Und das ist eben das ganz große Problem bei Kryptowährungen. Wer das White Paper aufmerksam liest, wird feststellen, dass es technisch und auch absolut möglich ist, mehr als 21 Millionen Bitcoins zu haben. Und weil es möglich ist, kann es auch möglich sein. Und das ist, wir sind davon felsenfest überzeugt, dass wir in Zukunft viel mehr digitale Geschäftsmodelle sehen werden und auch digitale Währungskonzepte. Unser großes Problem ist, wir wissen nicht welches. Ja, ich weiß nicht, ob es der Bitcoin sein wird. Ich weiß es nicht, ob es Ethereum sein wird. Ich weiß nicht, ob es Avalanche oder Dogecoin sein wird. Ich habe keine Ahnung davon. Und das ist eben das Gefährliche bei der Geldanlage. Das ist das absolut Gefährliche. Wenn man nicht weiß, was man tut, kann man wirklich viel Geld verlieren. Was wissen wir aber? Und warum machen wir Coinbase? Coinbase hat eine Ehe eingegangen mit BlackRock. BlackRock ist quasi die SEC, die EZB und alle Aufsichtsgremien dieser Welt zusammen. Sie sind in jedem großen Unternehmen etabliert, also in Form von Anteilen. Und verwalten heute so viel Geld wie noch nie. Es gibt auch keine Entität, die mehr Geld hat oder besitzt oder verwaltet. Und man muss sich da auch mal die Frage stellen, wie kommen eigentlich solche SEC-Entscheidungen zustande? Man muss wissen, das ist komplett anders in den USA als in Europa. In Europa wird die EZB finanziert durch die Länder. Die SEC wird finanziert durch Strafen. Die hat wirklich die Aufgabe, sich selbst zu finanzieren. Und wer zahlt die meisten Strafen? BlackRock. Aber sie zahlt es BlackRock zahlt deswegen die Strafen, damit sie regieren können. Weil wer zahlt, schafft an. Das ist ein Sprichwort, das kennt jeder. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass Coinbase dramatisch im Wert steigen wird, weil es nicht nur das Custody-Geschäft für Fonds abwickelt, Custody ist die Verwahrung, also das kann nicht jeder. Ne? Also wenn Sie heute Bitcoin kaufen wollen, gehen Sie zu Bitpanda und zu, keine Ahnung, irgendwen. Aber wenn Sie ein Fonds sind, wie es wir sind, können Sie nicht einfach zu Bitpanda gehen oder sonst wo. Sie müssen da schon zu größeren Instituten gehen und da gibt es nicht viele. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Es gibt sehr, sehr viele Fonds, bei denen in den Statuten drinsteht, dass Sie jetzt Bitcoin kaufen müssen. Auch wenn sie es nicht wollen. Es gibt Fondsmanager, die wollen das nicht, müssen es aber tun, weil es drin steht in den Statuten. Und das erzeugt einen Flaschenhals. Und diesen Flaschenhals sehen Sie hier bei Coinbase. Coinbase hatten wir Anfang dieses Jahres, zu etwa 130, 135 Dollar gekauft. Danach ist das Ding auf 270 gestiegen, innerhalb weniger Wochen oder weniger Monate. Wir hatten verkauft, tatsächlich wirklich ziemlich an der Spitze, war aber Glück, und sind danach jetzt wieder eingestiegen. Danach ging es wieder runter, also wir sind bei ungefähr 220 Dollar eingestiegen. Coinbase ist auf 160 Dollar, tageweise sogar noch ein bisschen Schnaps drunter gegangen und ist jetzt wieder so bei 200, 205 Dollar, irgendwie sowas, ja. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir verkaufen nicht vor 400 Dollar. Also das ist mal so die eine Idee. Aber das ist kein Titel zum Buy and Hold. Ja, also das ist nichts, wo man kauft und ständig drin bleibt. Da muss man wirklich auch eng dran sein. Warum? Der Bitcoin-Preis wird steigen, weil die Liquidität steigt. Bitcoin ist nichts anderes als Liquidität. Und wenn Liquidität aus dem Markt rausgenommen wird, fällt der Bitcoin. Und wenn Liquidität in den Markt hineingeht, steigt er. Und das ist das, was eben wir sehen konnten. Also in Weiß sehen wir den Liquiditätszyklus, der auch zyklisch verläuft. Also zuletzt jetzt am Mittwoch, glaube ich, hat die kanadische Notenbank 0,5% die Zinsen gesenkt. Also alle Notenbanken weltweit oder fast alle senken gerade Zinsen und fangen sogar an, Gelder zu fluten. Und das ist das, was Sie hier sehen. Also die Liquiditätskurve steigt und mit dem wird dann auch der Bitcoin-Preis steigen. Das ist die Bitcoin-Saisonalität in einem Wahljahr. Wir haben eine Wahl jetzt im November. Und auch hier sehen Sie, dass es relativ gleich ist. Ja, also März, April, Mai war es richtig gut. Dann so die Sommermonate war es eher mau bis seitwärts, sogar leicht abwärtsgehend. Und dann ab Oktober, November, Dezember wieder stark steigend. Das ist der Grund, warum wir eben davon ausgehen, dass das jetzt eben durch die Decke geht.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 4. April 2025 im Raum Wiesbaden. Erfahrene Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Volker Hellmeier und viele, viele weitere werden mit Ihnen über die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sprechen. Wie geht es weiter mit den Aktien? Sollte man jetzt noch in Gold investieren? Und ist Bitcoin immer noch weiter auf dem aufsteigenden Ast oder sollte man bereits schon Gewinne vom Tisch nehmen? Herzliche Einladung geht raus an Sie. Alle weiteren Details und die Buchung finden Sie unterhalb des Videos.
Und last but not least, ist das nochmal die Liquiditätsbetrachtung im Vergleich von 2023 zu 2024. Also auch daraus ausgehend kann man davon ausgehen, dass die Liquidität stark ansteigt und somit der Bitcoin. Sie sehen hier Bitcoin-Preise, ich weiß nicht, ob man es ganz hinten lesen kann, deswegen lese ich es vor, von 200.000 US-Dollar im Januar 2025, wenn die Kurve so geht. Die nächste Aktie, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist keine Aktie, sondern ist ein ETF, der sich auch übrigens in unserem Fonds befindet. Und das ist ein Fonds, der nichts anderes tut, als Uranminen zu kaufen. Und wir hatten auch heute, Professor Otte, Sie hatten schon viel darüber gesprochen, Dr. Markus Krall, dass die Art und Weise, wie wir über Energie denken hier in Deutschland, dass es nicht funktioniert. Ja, wir sprengen Atommeiler ab und sprengen Nord Stream 2 ab und fragen uns dann, wer zahlt die Gasrechnung und lauter solche Sachen. Das wird nicht auf Dauer funktionieren. Wir müssen da auch wieder zu einem Normal zurückkommen. Und übrigens, die ganze Welt nutzt Uran. Das zeige ich Ihnen auch hier. Microsoft braucht so viel Strom, dass sie jetzt ein eigenes Kraftwerk, also Urankraftwerk oder Atomkraftwerk, wieder instand gesetzt haben. Google betreibt jetzt Rechenzentren mit Atomstrom und auch Amazon geht denselben Weg mit der Kernenergie. Deswegen, da gehe ich jetzt nochmal zurück, haben wir diesen Fonds gekauft, denn, da muss man auch sagen, Uran ist leider auch ein sehr politisches Thema, also politisches Risiko. Die größte Uranmine, Kazatomprom. So. Und da bin ich ganz ehrlich, das trauen wir uns nicht als Einzeltitel in den Fonds zu packen. Deswegen haben wir uns hier auf einem ganz breiten Korb an Uranminenaktien verständigt. Sind wir eingestiegen bei etwa 40 US-Dollar, der heute schon bei über 52 US-Dollar steht. Dann nächster Punkt, der von quasi allen oder also extrem vielen Menschen falsch eingeschuft wird. Wer heute noch glaubt, dass Google, Amazon, Facebook, also oder wie es Meta ist oder Alphabet, Tech-Unternehmen sind, der ist falsch gewickelt. Ja, wir nutzen Apple, wir nutzen Microsoft, wir nutzen Google heute öfters als die Toilettenspülung. Ich habe das hier extra so hingeschrieben, das ist aber die Wahrheit. Wir gehen alle, ich weiß es nicht, irgendwie so 5 bis 10 Mal aufs Klo, ich habe nicht mitgezählt. Das ist übrigens so normal, dass keiner drüber spricht, auf die Toilette gehen. Macht jeder, kein Problem. Und so genauso normal ist es, dass Sie jetzt gerade googeln. Ja, also das macht jeder. Nein, das ist gut. Also ich hab das gestern Abend beim Einschlafen mal überlegt, wie viele Kontaktpunkte haben wir mit Google am Tag? Ich bin auf 100 gekommen. Ganz normal, das zählt mal mit, tut euch selbst einen Gefallen. Das sind die Dinge des täglichen Lebens. Früher, zu Zeiten von Professor Otte, als er Value Investment hier in Deutschland groß gemacht hat, da war eine seiner ersten Aktien Henkel. Das war ein Basiskonsumgut, Dinge des täglichen Lebens. Wenn Sie sich überlegen, wie oft haben wir Henkel-Produkte in der Hand? Also, ich würde mal fast, die haben ja auch so Haarschaum, glaube ich. Wir haben auch so Schrauben, ne? Also ich würde vielleicht, wenn es viel ist, vielleicht 5 Touchpoints sehen am Tag mit Henkel. Vielleicht. Und die haben auch Konkurrenz mit Procter & Gamble und so weiter. Google 100 Mal. Meta, würde ich sagen. WhatsApp. Also, wer nutzt WhatsApp? Okay. Also ist glaube ich selbsterklärend. Ne? Und deswegen müssen es wir auch so bewerten. Wir müssen es nicht bewerten wie ein Tech-Unternehmen, sondern wir müssen es wie ein Basiskonsumgut bewerten. Und jetzt kommt es eben, und das ist auch wichtig, wir haben in unseren Fonds nämlich viel mehr Sicherheit reingebaut, denn auch wir hatten im August einen Abverkauf im Fonds hinnehmen müssen, sind Gott sei Dank wieder hochgekommen, aber haben eben sehr stark in diese Unternehmen investiert, in Alphabet, in Amazon, in Meta. Und jetzt die Frage an Sie. Der Gewinner, wer das weiß, kriegt auch eine Flasche Wein von Professor Dr. Max Otte, Privatedition. Was ist das Unternehmen, Uwe, du bist ausgeschlossen, du weißt das, was ist das Unternehmen mit den größten Cash-Beständen, du weißt das auch, der Welt? Amazon? Einfach reinrufen. Apple. Mehr? Apple. Alles falsch, Leute. Ich habe nichts Richtiges gehört.
Gib mal.
Also ich habe was gehört. Ah, Saudi Aramco. Wer war's? Da. Saudi Aramco. Eine Flasche Wein geht an Sie. Saudi Aramco. Danach Berkshire Hathaway und danach diese Kollegen hier. Die haben die größten und höchsten Cash-Reserven. Über 100 Milliarden. Das ist wirklich viel. Und wir nutzen es gleichzeitig jeden Tag. Und so müssen wir diese Unternehmen bewerten. Das Wachstum geht weiter. Die werden nicht mehr jedes Jahr um 20% oder 30% wachsen. Aber hey, wenn die jedes Jahr noch 10% wachsen, ist doch auch alles easy. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir über diese Unternehmen sprechen, Google, Amazon, also ich spreche immer von Alphabet, Google, ihr wisst, was ich meine, Leute, ja. Auch Meta, Facebook, wie auch immer. Dann wird ja mittlerweile auch von der EU, aber auch von den Verbrauchern Sorge breit, dass sie zu mächtig sind, dass die alles wissen, Datenkrake und so weiter, bla bla bla. Und es wird die Zerschlagung gefordert. Und viele haben Angst. Es geht sogar so weit, dass die Kurse drunter leiden. Google leidet gerade drunter. Also die haben momentan ein KGV von auf 2025er Basis von 19 oder sowas. Stefan weiß das immer auswendig. Es wäre ein Segen, Leute, wenn diese Aktie zerschlagen würde. Ja, und ich spreche von allen. Übrigens, Jeff Bezos hat mal in einem, ich glaube, Business Insider Interview hat er gesagt, er ist sich sehr, sehr sicher, dass Amazon in 20 oder 30 Jahren nicht mehr gibt. Das hat er selbst gesagt. Und was ist das Problem? Dann gibt's halt ein Unternehmen, das heißt AWS, da gibt's ein Unternehmen, das heißt Prime, da gibt's ein Unternehmen, das macht die Logistik und das, was am unprofitabelsten ist, ist die Handelsplattform. Aber was ist das Problem? Und übrigens, das hat's alles schon gegeben. Schau mal, aus Rockefeller Standard Oil ist Chevron entstanden, ist ExxonMobil entstanden, ist Kinder Morgan entstanden, ist keine Ahnung, also fast immer noch die komplette Ölbranche. IBM ist auch aus Standard Oil? IBM ist auch? Okay. AT&T, auch die wurden zerschlagen. Und IG Farben, ein deutsches Beispiel. BASF ist daraus entstanden. Höchst ist daraus entstanden. Dankeschön. So, also auch das riesengroße Unternehmen. Also das ist ein Segen. Das muss man verstehen. Das ist kein Grund, Bewertungsabschläge vorzunehmen, sondern eher Zuschläge. Ja, deswegen haben wir Alphabet groß in den Fonds aufgenommen, eben weil es ein Krisenasset ist, das muss man verstehen, wir benutzen es täglich 100 Mal, das ist meine Behauptung, und die haben 100 Milliarden auf dem Konto. Wir haben Meta extrem stark gekauft, auch alles das, übrigens, das haben wir alles am 5., 7. August gekauft. Wisst ihr das noch, der Tag, da sind die Aktienmärkte teilweise so 10-15% abgerauscht. Das sieht man auch bei uns im Fonds. Also ich will, ne? Aber da haben wir gekauft, anstatt zu verkaufen. Und auch bei Amazon sind wir massiv eingestiegen. Ja, das nächste Thema, und da möchte ich gerne an meinen Kollegen weitergeben, ist Gold. Auch wir sprechen über Gold, weil wir über Gold sprechen müssen. Denn Gold wird falsch eingeschätzt. Warum, Stefan? Weil viele glauben, Gold ist zu teuer, aber ist Gold zu teuer?
Absolut nicht, nein. Bevor ich zu Gold komme, Flo, noch ganz kurz, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Stefan Richter. Es gibt ein paar Menschen hier, die habe ich schon gesehen, die kennen mich sehr gut. Ich bin bei uns der Analyst vom Fonds, vom IAB Strategy Fund und wir teilen heute mit euch ein paar Ideen mit. Und zu dem Thema
auch ganz kurz, er macht nämlich eins. Der Mann ist eine Koryphäe, weil er es schafft, die Dinge nicht in Währung zu messen. Wir alle schauen immer aufs Handy, was ist denn Google gerade wert? 169 Euro. Was ist denn Amazon gerade wert? $150. Der Mann misst nicht in Euro, Dollar, Schweizer Franken, sondern er misst in Paritäten, in Gold, in Indizes und so weiter. Also der ist eine Koryphäe in seinem Gebiet und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass du mich unterstützt. Dankeschön. Ja. Yes.
Also ist Gold teuer? Wir alle schauen auf den Dollarpreis, auf den Europreis, Schweizer Frankenpreis. Und ich gebe euch heute den Hinweis mit, hört auf damit. Es ist völlig irrelevant, auf welchen Preis wir hier schauen. Ich zeige euch jetzt dann gleich Techniken, wie man Gold bewerten kann, wo wir persönlich sagen müssen, ist Gold teuer oder ist es günstig. Und der Dr. Markus Krall ist jetzt gerade nicht da, weil er gefragt hat oder weil er gesagt hat, er weiß noch nicht genau, warum Goldminen steigen. Ich gebe Ihnen heute mal zwei Erklärungen mit. Die eine ist die Erklärung, die nach außen kommuniziert wird. Die andere ist das, was ich mir anschaue. Die erste Erklärung ist, die nach außen kommuniziert wird, Zentralbanken kaufen Gold, keine Goldminen. Denkt mal drüber nach in aller Ruhe. Das zweite ist von steigen Goldminen, jetzt kommt meine Analyse dazu, wenn das Gold-Silber-Ratio fällt. Könnt ihr euch mal aufschreiben, schaut es euch einfach mal in Ruhe an, über die letzten 30, 40 Jahre war immer wieder das Gleiche. Wann sind Goldminen gestiegen, wenn das Gold-Silber-Ratio fällt? Dazu aber dann später noch mehr. Deswegen ist Gold teuer. Ich gehe auf diese Folie hier. Goldinflationsbereinigt. Goldinflationsbereinigt ist die Grafik, die mich persönlich momentan am meisten triggert. Und ich weiß, es sind auch ein paar Kunden von uns hier. Hallo, fühlt euch gegrüßt von mir übrigens auch noch von der Investorenausbildung. Freut mich. Aber im Prinzip geht es hier darum zu messen, Gold, Dollar, Schweizer Franken, alles irrelevant, schaut hier auf den inflationsbereinigten Preis und da ist am 30.09. was Phänomenales passiert. Am 30.09. ist Gold das erste Mal quartalsmäßig über das Hoch von 1980 ausgebrochen. Das bedeutet jetzt also, jemand, der damals Gold im Jahr 1980, 82 gekauft hat, nach offiziellen Inflationszahlen, okay? Inoffiziell sind sie anders. Offiziell ist es so, dass Gold das erste Mal jetzt wieder im Plus ist, inflationsbereinigt. Und das beginnt jetzt erst auszubrechen. Das bedeutet jetzt für all diejenigen, die Gold kaufen, das ist jetzt hier in US-Dollar gemessen gerade, ne? Da geht's erst richtig los. Wohin das geht, das erkläre ich dann heute auch noch mal im Goldvortrag später dann auch noch dazu. Aber im Prinzip fängt es gerade erst an. Wir reden hier von 2700 Dollar. Meine These ist, Gold steigt in den nächsten paar Jahren weitaus in den fünfstelligen Bereich. Komme ich aber dann später dazu. Auch hier ist es so, Gold inflationsbereinigt hier jetzt, wenn ich das mal nach oben projiziere, einfach nur preistechnisch, ist der nächste Preis für Gold 3400 US-Dollar. Einfach nur nach oben projiziert. Aber ich bitte euch, wenn ihr Gold kauft, kauft nicht wegen diesem Anstieg von 3400 Dollar. Der ist irrelevant. Für mich ist das persönlich immer noch das Anfangsspiel. Wir werden Goldpreise sehen von fünfstelligen Kursen. Preisziele sage ich dann später nochmal, um den Spannungsbogen ein bisschen hochzuhalten. Aber es fängt erst an. Der nächste Punkt ist Geldmenge M2. Markus Krall und auch Herr Professor Orte reden auch über die Geldmengenausweitung. Okay? Die Geldmenge M2 sind im Prinzip ganz einfach runtergebrochen. Girokonten, Sparkonten, Tagesgelder. Die Summe daraus in der USA. Ganz einfach runtergebrochen. Und im Prinzip ist es so, dass wir hier im Jahr 2011 Kurse von 2000 Dollar im Goldpreis hatten. Jetzt sind wir bei 2700. Aber schaut her, wo wir hier stehen im Verhältnis zur Geldmenge. Das bedeutet also, wenn Gold auf den gleichen Preis kommt wie im Jahr 2011 im Verhältnis zur Geldmenge, 5400 Dollar. Annahme, Geldmenge M2 steigt nicht. Was natürlich Quatsch ist, weil sie steigt. Dementsprechend können wir nach oben projizieren. Und dann, deswegen ist es für mich irrelevant, Währungen und so weiter. Aber trotzdem habe ich es hier mal mit dabei. Das hier ist einfach ein Vergleich. Gold im Verhältnis zum Währungskorb. Kennt jemand den US-Dollar-Währungskorb? Hat den schon mal jemand gehört? Okay, der US-Dollar-Währungskorb ist ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Währungen gegen den Dollar. Da drin ist der Euro zu 60%, der Schweizer Franken, der japanische Yen, kanadische Dollar und so weiter. Und Gold bricht jetzt hier gegenüber diesem Währungskorb, sprich Gold, Dollar, Euro, Franken, Yen und so weiter, aus. Das ist jetzt die Kerze zum oder der Ausbruch zum 30.09. jetzt gewesen. Wir fangen hier gerade erst an, im Goldpreis, in den Währungen berechnet, so richtig erst loszulegen.
Jetzt kann man natürlich eins machen, man kann Gold kaufen, das ist immer eine gute Sache, da werden wir heute Nachmittag auch noch eine Lösung präsentieren. Wir haben uns aber dazu entschieden, den Goldminen zu kaufen und hier insbesondere einen Goldminenfonds oder Index. Warum? Bei den Goldminen ist es schon so, dass es nicht unerhebliche Risiken gibt. Also das heißt, vielleicht klappt die Mine zusammen. Ja, vielleicht gibt es unerwartete hohe Kosten bei der Förderung oder sonstiges Dinge. Oder also all diese Dinge können passieren. Und das hat man übrigens auch gestern Abend gesehen. Die größte Goldmine, Newmont Mining, vielleicht weiß es jemand, ist gestern um 10% gefallen, obwohl der Goldpreis steigt. Und deswegen haben wir uns aufgrund dieser Einzelrisiken dazu entschlossen, den Goldindex zu kaufen. GDX heißt der auch. Sind wir bei über oder bei etwa $30 eingestiegen, der jetzt bei etwas mehr als über $40 steht. Und das ist das Wichtige. Ja, Goldminen haben noch nicht performt. Bei uns im Fonds sind sie jetzt schon 30-40% vorne seit Jahresanfang. Das ist aber erst der Anfang. Goldminen kommen dramatisch. Wir gehen wirklich davon aus, wenn die Unze sich um $1 bewegt, bewegt sich die Mine um $3. Das ist die grobe Faustformel und die bleibt bestehen, auch wenn es jetzt noch nicht wahr ist. Und das ist für uns Value Investment. Ah ja, kann ich ja. Genauso ist es übrigens auch bei Silber. Und auch hier haben wir uns gegen Einzelminen entschieden. Ja, also genau dasselbe, was ich bei Gold gesagt habe, gibt es hohe Risiken, kann zusammenklappen und so weiter. Deswegen SIL, das ist der hinterliegende Index. Auch den haben wir gekauft zu etwa 24-25 US-Dollar, der jetzt halt bei etwa $40 steht. Also auch der schon sehr, sehr stark im Fonds vorne. Und auch das ist erst der Anfang, weil wenn Gold um 3 steigt, dann steigt Silber noch viel, viel mehr. Also das ist dann noch mal ein größerer Schluck aus der Pulle. Viele überlegen sich natürlich jetzt halt, soll ich eigentlich jetzt noch Aktien kaufen? Soll ich noch mal in diesen Fonds gehen? Ja, ist doch schon teuer. Ist ja auch schon gut gelaufen, dieser Fonds. Und wir erklären heute, warum Sie es unbedingt tun sollten.
Wir hatten vor ein paar Wochen ein Methodenseminar zusammen, haben einfach mal ein bisschen Ideen ausgetauscht, Professor Orte, der Moritz, der da sitzt, der Flo, ich und so weiter. Und dann kam ich mit einer These vorne an und das ist das Schöne, was der Professor Orte auch gesagt hat. Wir werden in eine Phase am Aktienmarkt kommen der Stagnation. Allerdings beachtet bitte eines, Stagnation ist nicht für den gesamten Aktienmarkt schlecht. Es gibt in diesem Aktienmarkt Assets, die sehr, sehr stark performen. Ein paar Sachen haben wir gehört. Gold, Silber, Goldminen, Silberminen, Öl, also Rohstoffe im allgemeinen Sektor und dann natürlich tolle Unternehmen zum günstigen Preis. Das ist der Value Investment, was wir ja betätigen. Ne? Aber wenn ich jetzt mal Stand heute den Aktienmarkt betrachte, dann fragen sich viele, Blase, ja, nein, wie weit steigt's noch? Sind wir doch schon zu teuer? Und ja, wir sind teuer, ist richtig. Aber ich gebe euch heute auch einen Trick mit, wie ihr ein Stück weit auch, wenn ihr das machen wollt, analysieren wollt, ab wann es denn tendenziell im Aktienmarkt schwieriger wird. Und deswegen sind die ganzen Meinungen, die wir hier alle haben, und das sage ich bei uns auch intern immer, Meinungen sind richtig, wichtig, elementar. Nur das Wichtigste, was uns für die Geldanlage entscheidet, ist die Sprache der Märkte. Ja, der Markt ist intelligenter als wir alle hier im Raum. Das müssen wir für uns immer wieder respektieren, auch wenn wir ab und zu mal sagen, der Markt ist euphorisch. Also das heißt, er eskaliert nach oben, aber dann ist der Markt mal tief traurig, da ist es meistens gut auch zu kaufen. Wenn ich aber heute mal den Trick mitgeben darf, habe ich heute eine wunderschöne Grafik mal dabei. Und zwar, das Gelbe ganz kurz ist der amerikanische Aktienmarkt, der S&P 500. Ja, kennt man, denke ich, soweit. Das Weiße hier ist aber etwas Spezielleres. Das Weiße hier ist im Prinzip ein ETF auf Risikoanleihen, so gut Deutsch Schrottanleihen. Okay, sind Unternehmen mit schlechteren Bonitäten drin und da ist eben das Wichtige und es ist historisch belegbar, das war übrigens auch vor 2007, 2008, vor der Lehman Brothers Krise, hat dieser Indikator Alarm geschlagen. Danach kam die Überschrift, ich wusste nicht, was die Überschrift war, das war dann Lehman, okay. Aber das Interessante ist, dieser Indikator hat auch Alarm geschlagen im Oktober 21, wo keiner wusste, was dann nachher geopolitisch so richtig passieren wird. Februar 22, EZB, Fed haben alle die Zinsen angehoben und Russland, Ukraine. Wir haben es gehört, wir wissen es. Das Thema ist aber, was ist das für ein Indikator? Das Weiße hier, wie schon gesagt, ist der ETF für diese Schrottanleihen, einfach die Wertentwicklung davon. Das Interessante ist aber, ihr seht hier vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es hinten sehen könnt, wir schicken ja die Präsentationen, glaube ich, auch danach zu. Ne? Grundsätzlich ist es hier so, hier, also wirklich hier, da gibt's eine kleine dünne weiße Linie nochmal und eine kleine dünne rote Linie. Das sind Durchschnittslinien. Die letzten 50 Tage und die letzten 200 Tage. Es gibt so Durchschnittslinien, ja. Jeder, der ein bisschen sich mit Märkten auseinandersetzt, kennt so 200er-Tage-Linie, 50-Tage-Linie vielleicht schon mal gehört. Und im Prinzip ist es so, immer dann, wenn die 50-Tage-Linie hier in Rot von oben nach unten diese weiße Linie kreuzt, haben wir ein Verkaufssignal. Und jedes Mal dann war die Rendite vom Aktienmarkt negativ, schlecht oder katastrophal. Mit katastrophal meine ich Lehman Brothers zum Beispiel, ne, weil wir 50% gecrashed sind. Hier war der Schnitt. Ich habe jetzt hier mal die letzten 10, 15 Jahre dabei. Hier war der Schnitt. Was ist passiert in dem 15er, 16er Jahr? Ich nehme mal kurz ein paar Überschriften her. VW-Abgasskandal, China-Währungsthema, also China-Abwertung der Währung. Krim war vorher noch, Annexion 2014 und noch irgendwas. 2018 kurzfristig war dann der Jerome Powell, der natürlich der Böse war von Donald Trump, der hat da Jerome Powell immer eingehauen, also ne, habt ihr vielleicht mitbekommen über diese Tweets, er hat über ihn geschimpft, über den Notenbankchef, warum? Weil er die Zinsen zu stark angehoben hat. Das hat dazu geführt, dass das Quartal 18 eines der schlechtesten Quartale war, das letzte Quartal 2018, war eines der schlechtesten Quartale am Aktienmarkt seit 1925. Das ist mal so eine Relation, das war im Jahr 2018. Und wer hat es vorher angedeutet? Der Risikoanleihen-Spread hier. Corona war etwas fies, das gebe ich zu. Das war in der Abwärtsbewegung, hat es auch gekreuzt, ging danach aber sofort wieder hoch. Und im Oktober 21, wo dann danach, Januar, Februar 22, die ganzen Themen kamen. Ja, und wo sind wir denn aktuell? Wir sind aktuell zwischen diesen beiden Linien hier ganz weit auseinander. Das bedeutet, wir sind teuer. Ja. Aber der Risikoanleihenmarkt sagt aktuell noch, ich bin noch entspannt, das sagt er uns aktuell. Und das bedeutet, dass wir momentan teuer sind, aber es kann noch teurer werden, beziehungsweise wir müssen ein bisschen einkalkulieren. Teuer gibt's verschiedene Unternehmen, es gibt aber auch günstige Unternehmen. Zum Beispiel Rohstofftitel, zum Beispiel einzelne Basiskonsumgütertitel, worunter auch Google fällt. Google ist aus unserer Sicht nicht teuer. Das heißt im Prinzip, der Aktienmarkt hier, und deswegen haben wir uns auch in Hannover damals hingestellt beim Kapitaltag im Jahr 24, also vor einem halben Jahr, haben wir gesagt, also wir sind extrem bullish für den Aktienmarkt im Jahr 24, weil diese Kreuzung hier von unten nach oben kam, Präsidentschaftswahljahr, Liquidität, Zinssenkungen und so weiter. Und wir sind immer noch bullish, immer noch, nicht weil wir das sagen, sondern weil der Kapitalmarkt es uns sagt, das ist uns für uns viel, viel wichtiger. Und wie bullish sind wir noch? Ich bin wieder im inflationsbereinigten Bereich, okay? Der S&P 500 ist inflationsbereinigt hier am 30.09. übrigens mit Gold, übrigens auch mit Silber, übrigens auch mit dem Nasdaq, mit dem Dow Jones, mit dem DAX. Sind alle ausgebrochen nach oben. Inflationsbereinigt. Das ist immer noch bullish. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich habe es mal berechnet, der S&P 500 bis ca. 7.000 bis 7.200 Punkte gehen. Und jetzt kommt der Punkt. Was braucht's dafür für eine Überschrift, dass die Menschen sagen, ich kaufe Aktien? Was könnte das demnächst denn sein zum Beispiel? Hat jemand eine Idee?
Wahlsieg Trump.
Genau, Wahlsieg Trump. Wenn Trump die Wahl gewinnt, ist das für mich wieder die Überschrift, nach der gehandelt wird. Der Aktienmarkt hat zum 30.09. schon vorher gesagt, ich weiß nicht, ob Trump gewinnt. Er sagt nur, der Aktienmarkt sagt, doch, er wird. Wir werden es sehen. Okay? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde die Weihnacht auch durchmachen, weil ich es einfach wissen will. Ein Stück weit habe schon meine Frau vorgewarnt, dass ich dann am nächsten Tag etwas müde sein werde. Aber wir sind noch bullish im S&P 500 und es sind in Prozenten noch 20-25% nach oben. Auch etwas anderes noch, Geldmenge M2. Ich habe vorhin das im Bereich zum Gold gebracht, ne? Also Ausbruch Gold, Geldmenge, bringe ich dann später auch nochmal was. Der S&P 500 hier ist Anfang des Jahres im Verhältnis zur Geldmenge M2 nach oben ausgebrochen. Wir hatten hier mal eine Spitze, schaut mir das Jahr an, 2000, da war auch was, ne? Dotcom-Blase. Deswegen ist meine Idee aktuell, einfach nur so eine Idee, die ich mal in den Raum gebe. Trump gewinnt, Aktienmärkte steigen, die Aktienmärkte verfallen auch in Gier, dann wird man vorsichtiger werden, dann kommt eine große Bewegung nach unten. Wir werden es natürlich bei uns im Fonds anschauen. Aber es könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in dieser Phase jetzt durch den Trump-Wahlsieg dieses Geldmengen-M2-Thema zum S&P auch noch aufgehoben wird. Das heißt, wir laufen noch hoch. Das ist einfach das logische Ziel hier. Und lustigerweise, die Zahl habe ich vorhin schon mal genannt, auch da berechnet sind ungefähr 7000 Punkte. Zwei verschiedene Wege. Ihr kennt den Spruch, viele Wege führen nach Rom. Wenn ich aber viele Wege miteinander kombiniere und der Markt mir verschiedene Sachen sagt und ich dann Analysen höre, Professor Otte, Volker Hellmeier, Dr. Markus Krall, und die haben verschiedene Wege, aber das gleiche Ergebnis, und ich schaue mir den Weg halt nicht politisch an oder sonstige Themen, sondern nur, was da gespielt wird, und dann komme ich auf die ähnlichen oder gleichen Ergebnisse. Und das finde ich spannend und das möchte ich euch mal mitgeben. Ja, ich habe es vorhin schon mal genannt, man kann es kaum glauben, aber es ist halt so, wie es ist. Unser DAX, Deutschland, 40, bricht im Verhältnis zur europäischen Inflation quartalsmäßig auch nach oben aus. Total komisch, aber es ist so. Die Zahlen sind hier, ich kann es auch nicht machen. Ne? Wie bitte? Ja, da kann man drüber diskutieren, ob es wirklich eine gute Politik ist. Ich sage vor allem, es ist unnötig. Aber im Prinzip ist es so, wir wissen alle, dass die DAX 40 Unternehmen das Hauptgeschäft nicht in Deutschland machen, sondern woanders. Und das ist der Grund, warum der DAX 40 mit Dividenden auch nach oben ausbricht. Und übrigens so ein Funfact, den gebe ich euch mal mit. Ihr kennt den DAX 40, den kennt man mit 19.000 irgendwas Punkten. Und dann gibt's den DAX Kursindex, das ist der ohne Dividenden. Der DAX-Kursindex ohne Dividenden ist jetzt auch das erste Mal seit 25 Jahren nach oben ausgebrochen. Total paradox, total komisch, aber es ist so. Auch da ist der Kursindex oben raus. Und deswegen sind wir aktuell immer noch bullish. Deswegen wird wahrscheinlich das Narrativ kommen, Trump gewinnt, Märkte steigen. Deswegen können wir uns durchaus vorstellen, Gold 3.500 im nächsten halben Jahr. Silber 50, 60 Dollar, DAX, S&P 7.000 Punkte, DAX 23.000. Kann alles sein, weil der Markt uns aktuell so sagt. Es wäre wirklich fies, wenn dann Harris gewinnt und die Märkte kollabieren nach unten, weil dann hätte der ganze Markt gelogen. DAX, Gold, Silber, S&P, Nasdaq, Dow Jones, alle hätten gelogen. Ist für mich sehr unwahrscheinlich. Kann sein. Ja, aber ist eher unwahrscheinlich.
Oder Wahlbetrug. Ist ja möglich. Also
maybe. Das sollen andere beurteilen dann. Ich schaue mir das da an. Und das ist das, was ich einfach mitgeben möchte. Oder das wir für euch auch heute auch mitgeben möchten. Und so orientieren wir uns auch in der Geldanlage. Und ganz kurz noch eine kleine Geschichte. Japan, vor kurzem war ja der Aktienmarktcrash mit 20% runter. Am Freitag, bevor das am Montag passiert ist, war er, wie immer, im Urlaub.
Ja, genau.
Ja? Hat nichts gemacht, der Kerl. Ja, dann habe ich am Freitag angerufen, da war er auf Zypern, habe ich am Freitag in Flo angerufen und gesagt, Flo, da stinkt irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas stinkt. Da waren Arbeitsmarktdaten und noch irgendwas. Komm, lass uns im Fonds bitte mal 25% Cash aufbauen. Ich wusste nicht, was kommt. Am Wochenende kam dann, Buffett verkauft Apple, Japan Carry Trade, Bitcoin minus 10%. Und ich dachte mir, ui, interessant. Naja, und am Montag, was haben wir dann gemacht? Dann habe ich im Flo wieder angerufen.
Da habe ich wieder gearbeitet.
Du warst zumindest da. Aber ich gesagt, Flo, pass auf, da passiert jetzt wieder was. Wir kaufen bitte jetzt dann Facebook, Amazon, Meta, Amazon, L'Oreal und noch irgendwas. War auch ganz lustig. Also so ist unser Arbeitsalltag im Prinzip. Ne? Er liegt da und ich rufe ihn an. Yeah. Aber na, so schlimm ist es nicht. Aber so spaßeshalber, so war es im Prinzip. Und das ist aktuell was zum Fonds und da gebe ich dir auch mal dich weiter.
Genau, und das ist die Entwicklung, die wir dieses Jahr genommen haben. Also Anfang des Jahres ging es rasant nach oben, da waren wir dann 20% vorne. Dann über den Sommer sind wir so ein bisschen seitwärts gegangen und dann eben an diesem besagten Tag ging es dann auch bei uns ganz schön runter, haben aber Gott sei Dank die richtigen Schlüsse gezogen und sind jetzt halt wieder bei fast All-Time-Highs, also 20% vorne. Sind wir sehr dankbar und freuen uns natürlich für alle, die uns da auch letztes Jahr schon das Vertrauen geschenkt haben. Ich schaue ein paar an, genau. Dankeschön dafür. Und würde sagen, wir sind dann mit unserem Vortrag am Ende.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.